Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika, Mikrofon, hallo. Der Kampf um Rechte, um mehr Mitbestimmung und Demokratie, der ist quasi heute unser roter Faden in Campus und Karriere. Denn wir schauen nach Hongkong, wo nach den Ausschreitungen der Studienbetrieb wieder anläuft. Wir berichten über bayerische Studierendenvertretungen, die jetzt mehr Mitbestimmung bekommen sollen. Und wir sprechen über eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die zeigt, dass befristete Arbeitsverträge offenbar als verlängerte Probezeit genutzt werden. Befristete Arbeitsverträge sind in Deutschland ein großes Thema. Und im öffentlichen Dienst zum Beispiel ist jeder siebte Angestellte befristet beschäftigt. Auch an vielen Hochschulen kennt man dieses Thema mit den Jobs auf Zeit, die dann immer nacheinander geschaltet werden. Eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigt jetzt, dass viele Betriebe diese befristeten Arbeitsverträge auch vor allem dazu nutzen, die Beschäftigten zu erproben. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Johannes Jakob. Er ist Leiter der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim DGB. Guten Tag, Herr Jakob.
Schönen guten Tag.
Also Betriebe nutzen befristete Arbeitsverträge als verlängerte Probezeit. Geht das denn einfach so?
Ja, das lässt der Gesetzgeber leider zu. Wir haben ja die Möglichkeit, bis zu 24 Monate, ohne dass es einen Sachgrund gibt, die Arbeitsverhältnisse zu befristen. Und wir wissen also aus Befragungen, dass viele Arbeitgeber diese Zeit für die Erprobung nutzen. Also sie verlängern damit eigentlich die gesetzlich vorgesehene Erprobungszeit von 6 Monaten, die das Kündigungsschutzgesetz vorsieht, auf 2 Jahre.
Sie haben das in einer Befragung herausgefunden. Haben Sie denn dann auch danach feststellen können, ob nach zum Beispiel diesen längeren Erprobungsphasen, so will ich das jetzt mal nennen, die Beschäftigten dann auch übernommen worden sind?
Also die Übernahme hat sich nicht viel verändert. Es erfolgt in der Tat eine relativ hohe Übernahme von etwa 50%. Ein Teil wird dann nochmal wieder weiter verlängert, wird dann möglicherweise später nochmal übernommen, aber ein großer Teil wird auch entlassen. Das ist gerade das Problem. Und wir müssen sehen, wir haben ja derzeit völlig andere Situation am Arbeitsmarkt als zu der Zeit, als das Gesetz eingeführt wurde. Wir haben heute einen Fachkräftemangel. Und wenn ich mir diese Tabelle anschaue, wo gerade hohe Anteile von Befristungen sind, dann sind das auch Berufe, die Fachkräfte nachfragen, wie zum Beispiel medizinische Gesundheitsberufe, Tourismusgewerbe, aber auch lehrende und auszubildende Berufe oder Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Da sind die Befristungsanteile besonders hoch und andererseits beklagen sich die Arbeitgeber, dass sie keine Fachkräfte finden. Das passt unserer Meinung nach nicht zusammen.
Was raten Sie den Arbeitnehmern dann, wenn sie sich sozusagen dieser Erprobung eigentlich entziehen wollen, also wenn sie das verhindern wollen?
Rechtlich gesehen haben sie wenig Möglichkeiten, weil dem Arbeitgeber diese Möglichkeit eingeräumt wird. Insofern muss der Arbeitnehmer ein bisschen auf sein Verhandlungsgeschick setzen. Ich würde aber da durchaus die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt als Verhandlungsplus ansehen. Vielfach wird ja davon gesprochen, dass es einen Arbeitnehmermarkt gibt. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber auf jeden Fall gegenüber vor 20 Jahren hat sich heute die Verhandlungssituation gebessert. Wenn man nicht erreicht, dass zum Beispiel dass die Befristung auf 24 Monate begrenzt wird, könnte man zumindest erreichen, dass sie auf 12 Monate oder 9 Monate abgesenkt wird. Insofern ist das der einzige Tipp, den ich in dem Zusammenhang geben kann.
Ich hatte es ja eingangs gesagt, die Arbeitsverträge, die befristet sind, sind ein großes Dauerthema in Deutschland. Die Regierungskoalition, also im Bund, hatte ja eigentlich auch angedeutet, daran was zu ändern, eben diese Befristungen vielleicht auch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Sehen Sie da Bewegung?
Wir gehen davon aus, dass das in Kürze kommen wird, das Thema. Es steht im Koalitionsvertrag, dass die Regierung bei Betrieben ab 75 Beschäftigten die sachgrundlose Befristung auf 5,2% begrenzen will. Das heißt also maximal 2,5% der Beschäftigten dürfen dann ohne Sachgrund befristet sein. Darüber hinaus soll die Höchstgrenze von 24 auf 18 Monate gesenkt werden und es soll nur noch eine Verlängerung anstatt 3 Verlängerungen in dieser Zeit möglich sein. Das ist aus unserer Sicht ein großer Schritt. Eigentlich fordert der DGB allerdings die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. Wir haben daneben ja noch die Befristung mit Sachgrund, also zum Beispiel, wenn der Arbeitsbedarf nur vorübergehend ist oder wenn man einen Arbeitnehmer vertritt, zum Beispiel bei Krankheit oder Elternzeit oder wenn die Eigenart der Arbeitsleistung es erfordert, dann kann auch mit Sachgrund befristet werden. Insofern haben die Arbeitgeber dann noch ausreichend Spielraum.
Gehen wir nochmal auf die Ebene derjenigen, die, sagen wir mal, nach der Universität oder auch nach einer Ausbildung in die erste Anstellung kommen und einen befristeten Vertrag angeboten bekommen. Worauf sollten die Ihrer Meinung nach am meisten achten?
Die Menschen, die von der Hochschule kommen, da ist dann ja der Betrieb der erste Arbeitgeber. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man ein angemessenes Gehalt bekommt. Also viele Arbeitgeber versuchen, Berufsanfänger im Grunde beim Gehalt zu drücken. Da sollte man sich vorher erkundigen, was ist ungefähr für ein Gehaltsniveau bei meinem Beruf oder bei meiner Beschäftigungsart. Das ist der eine Punkt. Und bei der Befristung würde ich immer raten, auf jeden Fall auch darüber zu verhandeln. Man sollte sich vorher darüber ein Bild machen, wie dringend braucht der Arbeitgeber Beschäftigte. Also wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass also viele Stellen ausgeschrieben sind, also eine hohe Nachfrage da ist, dann kann man durchaus sagen, man hat Alternativen. Wenn also die Befristung, wenn der Arbeitgeber weiter auf der Befristung besteht, dann geht man woanders hin. Da sollte man sich allerdings vorher eine Strategie überlegen und man sollte auch überlegen, wo man denn tatsächlich das Gespräch beendet. Und sagt, nee, gut, dann ist Schluss hier für mich. Der Arbeitgeber muss merken, es gibt Grenzen, wo der Arbeitnehmer nicht mehr mitmacht.
Johannes Jakob war das, der Leiter der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Und dort wurde gerade eine Studie herausgegeben, die sich mit den befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt hat und geschaut hat, wie Betriebe diese nutzen, nämlich als verlängerte Probezeit offenbar. Dieses Interview und alle anderen Beiträge gibt es zum Nachhören und zum Nachlesen nochmal auf unserer Homepage auf deutschlandfunk.de/campus. In diesen Tagen ist es ein Virus, das uns verstärkt Nachrichten aus China und dem asiatischen Raum liefert. Vor ein paar Wochen waren es noch die Demokratieproteste in Hongkong, die international mit Besorgnis verfolgt wurden.
Campus und Karriere. International.
Festnahmen, Tränengas, Polizeieinsätze, wochenlang gab es brutale Zusammenstöße, zum Teil mit Todesopfern zwischen Aktivisten der Demokratiebewegung und der Polizei in Hongkong. Und mittendrin war auch die Hongkonger Polytechnische Uni, die im November tagelange Belagerung erlebte. Nun läuft der Studienbetrieb wieder an und damit auch die Reparaturen. Alfred Schmid war dort.
Das Gelände der Polytechnischen Uni in Hongkong wirkt wie eine Festung. Hohe, rostrote Backsteinmauern mit runden Türmen zwischen den massigen Gebäuden. 6 bis 8 Stockwerke hoch. Dazwischen immerhin etwas Grün, Sträucher und Bäume. Die haben allerdings an den Wurzeln und Ästen tatsächlich noch Schmauchspuren und verbrannte Blätter von den Flammen der Molotow-Cocktails, die hier noch vor ein paar Wochen durch die Luft flogen. Raymond Tam ist einer der Dozenten. Er unterrichtet Sozialwissenschaften und muss nun wie alle hier täglich seinen Hausausweis zeigen, um auf den Campus zu kommen. Der Höhepunkt der Proteste war wie eine Belagerung, sagt er. Es war wirklich wie eine Festung hier. Deshalb hatten viele der Demonstranten auch große Angst, weil sie ja nicht wussten, wann sie hier wieder rauskommen. Manche sind auch über die Mauern geklettert, auf eigene Gefahr. Ringsherum stand die Polizei. Manche konnten entwischen, manche nicht. Vor den Protesten war die Uni nach allen Seiten offen. Nun gibt es nur noch 2 kontrollierte Eingänge. Die beiden Studierenden, Chris und Syria, freuen sich zwar, dass nun das neue Semester angefangen hat, sie sind aber ziemlich uneins darüber, ob die Blockade der Uni nützlich war für die Demokratiebewegung.
When people against to the government, people without any weapons, what we could do after we tried many times.
Wenn es heißt Bevölkerung gegen Regierung und die Bevölkerung hat keine Waffen und wird von der Regierung nicht wahrgenommen, dann gibt es doch nur einen Ausweg. Die Regierung hat ja nicht gehört auf die Rufe nach Demokratie. Deshalb finde ich, Gewalt war hier bedauerlicherweise ein Muss.
Violence? I'm afraid in some level it is a must.
I am not a supporter of either the police side or even the protester side, because I'm political neutral, I can say, because
ich bin weder auf Seiten der Proteste noch bin ich auf Seiten der Polizei. Ich bin da politisch neutral. Ich finde es okay, wenn friedlich demonstriert wird, aber ich finde Gewalt nutzlos. Es bringt doch nichts, wenn man zum Beispiel ein Restaurant demoliert.
somehow doing something useless like the violence to some restaurants.
Unmittelbar vor der Hong Kong Polytechnic war die Chinese University of Hong Kong Schauplatz von Protesten und einer richtiggehenden Belagerung. Der deutsche Architekturprofessor Hendrik Thieben lehrt dort. Er erinnert sich, dass der Vizekanzler der Uni erfolgreich mit der Polizei verhandelte.
Danach kam es glücklicherweise zu dieser Vereinbarung zwischen unserem Vice Chancellor und der Polizei, dass die Polizei sich zurückgezogen hat und auch den Studenten, dass sich die Studenten auch nach 3 Tagen zurückgezogen haben.
Dass gerade die Universitäten zu einem der Kernpunkte der Bewegung wurden, findet Thieben durchaus plausibel.
Vielleicht auch gerade, weil für viele der jungen Leute die Unis natürlich eine Art der Rückzugsgebiet ist oder ein Ort ist, an dem sie frei denken können und so weiter. Und der durch diese Ereignisse in Frage gestellt wurde.
Tagelang sorgten die Bewohner in den angrenzenden Stadtvierteln für Nachschub. Die Demonstranten bekamen praktisch alles geliefert, von Wasser über Essenspakete bis zu Medikamenten. Auch der Campus der Chinese University ist mittlerweile aufgeräumt. Graffiti sind überpinselt, Protestplakate abgekratzt. Den Ausweis muss man allerdings auch hier zeigen, anders als zuvor. Noch weiß niemand, ob das Leben an den Hongkonger Unis wieder so wird wie vor den Protesten.
Campus und Karriere ist das hier im Deutschlandfunk. Bayern ist bekanntlich ein Bundesland, das gern mal Dinge anders macht als andere. Das gilt auch für die verfasste Studierendenschaft, die es nur dort noch nicht gibt. Aber auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung und mehr Rechten haben die Studierendenvertretungen nun einen wichtigen Punkt machen können. Denn nach langem politischen Ringen soll mehr Mitspracherecht im Landeshochschulgesetz verankert werden. Und darüber freuen sich nicht nur die bayerischen Landesastenvertreter.
Über 3 Jahre habe man darauf hingearbeitet, sagt Anna-Maria Trinkgeld. Jetzt ist es soweit, freut sich die Sprecherin der Bayerischen Landesastenkonferenz LAK. Die bayerische Landesregierung prüft eine gesetzliche Festschreibung der Landesstudierendenvertretung. Ein Schritt in die richtige Richtung.
17, 18 Jahren besteht jetzt eigentlich auch schon der Verband. In den letzten 3 Jahren wurde es jetzt auch weiter vorangetrieben, die Festschreibung der Landesstudierendenvertretung. Da sind wir jetzt eigentlich stolz darauf, dass wir jetzt schon an diesem Punkt jetzt angekommen sind.
Die 21-jährige Studentin der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf bei Ansbach in Mittelfranken vertritt gemeinsam mit 2 weiteren Sprechern die 47 Hochschulvertretungen in ganz Bayern. Der Vorstoß des Wissenschaftsministers Bernd Siebler bestätige sie in ihrer Arbeit, es sei eine zusätzliche Legitimation.
Neben dem Prüfauftrag, dass es eben jetzt angenommen wurde, möchte er das noch mit reinschreiben, dass wir ein Anhörungsrecht bekommen, ein Beratungsrecht und ein Informationsrecht. Und das stellt uns natürlich auch weitaus mehr Rechte und viel mehr Legitimationen gegenüber dem Ministerium, gegenüber dem Landtag, dass wir auch automatisch viel mehr Mitsprache bekommen.
Jetzt läuft das Prüfverfahren. Die gesetzliche Festschreibung sei noch nicht abgeschlossen, betont Bernd Siebler, Bayerns Wissenschaftsminister. Er sei aber generell für ein größeres Mitspracherecht der parteipolitisch neutralen Landesastenkonferenz.
Also zunächst geht es daran, dass die Studenten die größte Gruppe an den Universitäten sind. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir die stärker einbeziehen können.
Auf keinen Fall bedeutet die gesetzliche Festschreibung einen Schritt in Richtung verfasste Studierendenschaft, in der jeder Studierende mit Immatrikulation Mitglied wäre und womit die Hochschulvertreter liebäugeln, betont Siebler nachdrücklich. Das sei ein ganz anderes Thema und komme mit ihm nicht in Frage, auch wenn Bayern damit allein in Deutschland steht.
Es gibt kein Bundesland, wo die Wahlbeteiligung durch eine verfasste Studierendenschaft besser werden würde. Also es liegt nicht an diesen Dingen. Und es gibt einfach nochmal die Debatte um Zwangswissenschaften. Das widerspricht unserem Grundansatz von ehrenamtlichem Engagement, von freiwilligem Engagement. Deshalb überlegen wir uns Dinge, die klug sind, die vernünftig sind, die auch Bedenken in vielen Bereichen mitnehmen werden dann. Und deshalb keine verfasste Studierendenschaft. Und jetzt im laufenden Modellverfahren, im Gesetzgebungsverfahren überlegen wir uns einfach, was möglich wäre.
Mit der gesetzlichen Festschreibung will die Landesstudierendenvertretung künftig mehr Einfluss nehmen auf gleich mehrere Themen. Die Nachhaltigkeit in Lehre und Studium sowie Forschung müsse verbessert werden, sprich effizientere Maschinen, Heizungen und eine verstärkte Digitalisierung gegen Papierverschwendung. Außerdem sollten Grünanlagen stärker in den Fokus rücken, ebenso die Umsetzung eines bayernweiten Semestertickets und die Zertifizierung der 47 bayerischen Hochschulen nach EMAS, dem EQ Management and Audit Scheme. Damit sei es aber noch nicht getan, sagt Maximilian Frank, Masterstudent an der Technischen Universität München, ein weiterer Sprecher der Landesstudierendenvertretung. Es gehe auch um die künftige Finanzierung, so der 25-Jährige. In anderen Bundesländern verfügten die Studierendenvertretungen über ein eigenes Budget, in Bayern bislang noch nicht.
Wir sind ja sowieso alle ehrenamtlich tätig, das heißt, es geht jetzt hier nicht um Gehälter, sondern es geht einfach um so banale Dinge wie Reisekosten, wenn wir eigene Veranstaltungen durchführen, und das müssen wir momentan so lösen, dass wir einzelne Studierendenvertretungen, die ein eigenes Budget bekommen vom Ministerium, das ist gesetzlich festgeschrieben, sozusagen darum bitten, uns unter die Arme zu greifen. Gleichzeitig würden manche Studierendenvertretungen gerne mit uns sozusagen mehr zusammenarbeiten können, das aber finanziell gar nicht abwickeln, weil ihr Budget für ihre eigenen Aktivitäten sozusagen schon verplant ist.
Wissenschaftsminister Siebler hält sich beim Thema Finanzierung bedeckt. Die Widerstände in den eigenen Reihen scheinen größer als gedacht.
Auch das müssen wir alles diskutieren. Wie gesagt, wir sind inhaltlich noch nicht durch. Deshalb will ich mich bei vielen Punkten auch nicht festlegen, weil es ein schwieriges, auch ein umstrittenes Thema ist. Und da müssen wir den Weg jetzt beschreiten und schauen, wie weit wir kommen werden.
Dass man bereits recht weit gekommen ist, zeigt die Wahlsitzung der Landesastenkonferenz kommenden Sonntag, auf dem das Positionspapier diskutiert und ein Leitantrag verabschiedet wird. Zum ersten Mal tagen gut 150 Teilnehmer und Gäste aus Thüringen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im Plenarsaal des Bayerischen Landtags auf Einladung der Bayerischen Grünen. Bislang reichte einer der Sitzungssäle. Seit klar ist, dass die Landesstudierendenvertretung Bayerns gesetzlich festgeschrieben wird, steigt auch das Interesse der Studierenden, sich stärker an ihren Hochschulen zu engagieren.
Bayerische Studierendenvertretungen sollen gesetzlich mehr Mitspracherecht bekommen, Susanne Lettenbauer berichtete. Das Gymnasium Grafing bei München hat seit diesem Monat einen anderen Namen. Es trägt auf Wunsch vieler Schülerinnen und Schüler nun den Namen des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer, der die Schule auch oft besucht hat. Doch diese Schule kämpft gegen aktuellen Antisemitismus, der in Klassenchats aufgetaucht ist und Polizei wie Schulleitung beschäftigt und schockiert.
Lasst die Messer wetzen auf dem Bürgersteig, lasst sie flutschen in den Judenleib, Blut muss fließen, Knüppel hageldick, Scheiß auf die Judenrepublik. Das ist der Anfang und es geht aber strophenweise weiter.
Paul Schötz ist Schulleiter am Gymnasium in Grafing.
Und nur dieser Anfang alleine, meine ich, muss ausreichen, dass man mit einem gesunden Hemmschwelle erkennt, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Eine Brutalität wird da beschworen, die niemand gutheißen darf.
Solche Nachrichten waren im Chat einer 9. Klasse zu lesen. Bekannt wurde der Fall im November. Einige Mitschüler wandten sich an ihre Eltern und an die Schulleitung. Die Polizei wurde eingeschaltet, die zwei verantwortlichen Schüler bekamen ein Disziplinarverfahren und wurden verpflichtet, sich in einem Projekt gegen rechts zu engagieren. Chiara ist Sprecherin der 11. Jahrgangsstufe am Gymnasium. Sie sagt, dass durch die Schnelligkeit in sozialen Medien die Hemmschwelle auch bei Schülern immer weiter sinkt.
Gerade wenn dann öfter so grenzwertige Inhalte jetzt nicht unbedingt in die Richtung, sondern in alle Richtungen geschickt werden, dass bei allen, die auch teilweise nur zuschauen, die Toleranzgrenze, also was ist noch okay, irgendwie höher wird.
Die Schule in Grafing hat reagiert. Sie hat die Polizei eingeschaltet und mit den Schülerinnen und Schülern über den Vorfall diskutiert. Bayern will Lehrer künftig mit Workshops zur Antisemitismusprävention fortbilden. Kommende Woche startet ein erster Workshop in Dachau. Später soll das Projekt auf alle Regierungsbezirke ausgeweitet werden, heißt es aus dem Kultusministerium. Das Land Hessen fördert solche Projekte für Lehrer, aber auch für Jugendliche bereits seit einigen Monaten. Durchgeführt werden sie von der Bildungsstätte Anne Frank. Sabanur Shima leitet dort den Bereich Bildung. Sie sagt, Antisemitismus an Schulen sei schon immer ein Problem. Auf vielen Pausenhöfen sei es gang und gäbe, dass sich die Jugendlichen gegenseitig als Jude beschimpfen.
Es ist Jugendslang, das ist eine jugendkulturelle Rhetorik, die sie einfach aufnehmen, die sie mitbekommen. öfter, wenn ich nachfrage bei Jugendlichen, wieso sagst du das, woher kennst du das, dann kommt sowas wie, keine Ahnung, das sagen auch die anderen, deshalb sage ich es auch. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so gut, weil Jude ist ja sowas wie Moslem oder Christ, aber es funktioniert halt ganz gut als Schimpfwort. So, und die anderen sind empört, wenn ich sie so nenne.
Auch Schiemer geht davon aus, dass die meisten Jugendlichen kein geschlossen antisemitisches Weltbild haben. Stattdessen ginge es oft um Provokationen und um unreflektierte Vorurteile.
Wir haben dann auch oft aufgegriffen, in welchem Zusammenhang verwendet ihr das denn eigentlich? Und dann sind wir ganz oft bei antisemitischen Vorurteilen. Naja, das verwende ich oft, wenn jemand mir etwas nicht gesagt hat, also sozusagen Stichwort Verräter sein oder wenn jemand nicht so spendabel ist und so weiter.
Das Wichtigste, was die Lehrer in Hessen in ihren Workshops mitbekommen, ist, wirklich immer zu intervenieren. Und das haben auch die Schülerinnen und Schüler am Grafinger Gymnasium gelernt, sagt Stufensprecherin Chiara.
Ich glaube, insgesamt war die Botschaft, gerade in den Stunden mit den Lehrern, einfach, egal was es ist, traut euch aufzustehen und was zu sagen. Und untereinander sind wir uns da auch einig.
Engagement gegen Antisemitismus in Klassenchats. Ein Beitrag war das von Axinia Weihrauch. Und eine Zahl können wir heute noch aus Bildungsdeutschland vermelden. Sie kommt vom Statistischen Bundesamt und betrifft private Hochschulen. Die nämlich werden in Deutschland offenbar immer beliebter. Die Studierendenzahl hat sich seit dem Jahr 2000 verzehnfacht, hieß es heute. Und in Zahlen heißt das, im Wintersemester 2018-19, wo gemessen wurde, waren es 246.700 Studierende. Taktiken der Entnetzung sind gleich in Corso Kunst und Pop ein Gesprächsthema. Das war es von uns, von Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.